Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tarno Gerke und Jonas Maron.
Servus, ja.
Hallo, ist Jonas da, ja?
Ja, mit was anderem kann ich heute leider nicht dienen.
Gott sei Dank, dann kann es ja losgehen. Ich hatte schwerste Befürchtungen, dass mich diesmal das gleiche Schicksal ereilt wie beim letzten Mal.
Was heißt Gott sei Dank?
Doch, das hat mich mehr mitgenommen, als man, als ich auch vermutet hätte. Für alle, die nicht dabei waren, das waren die meisten, würde ich behaupten. Jonas hat mich nämlich letzte Mal überrascht. Als wir letzten Freitag die Folge bringen wollten, hat er mich überrascht und wollte die ganze Folge als Rudi Dutschke oder auch als Dudi Rutschke durchführen. Und das hat mich nervlich so zermürbt. Das hat mich wirklich tagelang verfolgt.
Ja, zum Thema Gott aber. Ich habe neulich auf Instagram gesehen, so ein Bild, wo in Bayern Priester die Messe halten und hinter ihnen steht mit seinem typischen Machiavelli-Blick der Söder mit seiner komischen weiß-blauen Maske. Und dann war auf Instagram das Framing peinlich, wenn du die Messe hältst, ohne zu merken, dass Gott gerade hinter dir steht. Das fand ich sehr schön.
Also auch schöne Sachen auf Twitter, ja.
Instagram, glaube ich, ja, keine Instagram, Ahnung.
Achso, ja, das, ja,
ist das Gleiche. Das ist ja alles derselbe. Wie Lisa Eckert sagen würde, überall dieselbe Kloak, wobei sie ja selbst auf Instagram ist.
Ja, aber ich glaube, den Account führt sie nicht selbst. Das wirkt sehr nach Agentur oder Praktikant, der das macht.
Traue ich heutigen Leuten nicht zu, das nicht selbst zu machen. Ich glaube natürlich, hier ist man dann bestrebt zu sagen, klar, das macht die Agentur. Ich glaube, Leute, die in den 90ern geboren sind, machen das per se immer selbst. Außer ich, wenn ich es machen würde. Da wäre es klar, dass ich es nicht selbst mache. Aber Lisa Eckert, glaube ich, macht das eh.
Ja, ich glaube nicht, weil da hast du sonst normalerweise die Leute, die das aus den 90ern dann machen, die machen es dann ja auch so, na, guten Morgen, ich frühstücke gerade und was macht ihr so? Klar, das passt nicht zu Lisa Eckert, aber das gehört dann zu Instagram doch dazu. Und bei dieser Agentur ist einfach nur so Repost, Repost und noch ein Repost.
Ja, aber das ist eben genau Lisa Eckert, die ja auch sagt, dass sie die Distanz wahren will. Also ich glaube, eine Agentur würde vielmehr irgendeine Nähe heucheln, was dieser Instagram-Account von Lisa Eckert aber gar nicht versucht. Und deswegen glaube ich, muss es sie sein.
Mhm. Apropos Instagram-Welt und so weiter, habe ich neulich sehr schön gehört von so einem kleinen Jungen, der erzählt hat, er würde gerne Influencer werden. Und der war vielleicht 6 oder 7. Und da habe ich mir gedacht, ja, alles klar. Klar, die Welt ist wirklich vorbei, das war uns bewusst, aber wenn ein 6- oder 7-Jähriger oder irgendein Kind halt sagt, er möchte Influencer werden, dann ist die Welt wirklich vorbei. Weil früher sagte man Feuerwehrmann oder Polizist, aber Influencer in dem Alter nicht schlecht, oder? Wie stehst du zu sowas?
Ich stehe dazu ganz ähnlich wie du, nur dass ich natürlich sagen muss, dieses ich werde mal Feuerwehrmann oder Polizist, natürlich hat das was Anrührendes, aber auch bloß nur noch was Anrührendes im Kaiserreich-Sinn, ja. In so einer Kaiserreich-Welt kann man da sagen, guck mal, der will Gendarm oder so werden, das ist doch besser, als wenn er Räuber oder Abenteurer oder Vagabund oder so werden wollte. Aber um mich zu rühren, da müsste so ein Kind dann schon sagen, ich will mal die Schafe hüten oder so, ja. Das fände ich schon das Beste.
Ja, das stimmt natürlich. Klar, aber Influencer hat es dann doch in sich. Aber wie sind da für dich so die Kulturuntergangszyklen? Sind wir da wie ich ganz am Ende, wenn das ein Kind sagt, oder ist da schon wieder ein neuer Anfang drin?
Tja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, wo ja auch größere Geister als wir das sind. Vorbei, nicht jeder, über den wir jetzt gleich sprechen werden. Also es gibt über die Linie und so und Jünger, Heidegger und so. Man sogar Leute, die einiges erkannt haben, streiten sich ja, wo wir eigentlich genau stehen. Und ich habe neulich, ob das schon das Ende, ob das noch das Ende vom Ende ist oder schon. Also am Anfang sehe ich noch wenig.
Ja, muss man zugeben, ne?
Aber vielleicht, oder mein Anfang stelle ich mir so stiller und erhaben, also so auch wenn die einsamste Zeit ist ja dann doch irgendwie so das und die menschenleerste Zeit, so das Morgengrauen und das sehe ich noch nicht. Aber eigentlich durch die Nacht durch so lautes Menschheitsdämmerungsgetöse sind wir ja auch längst schon durch. Oder sollen dann nochmal Eruptionen...
War das 20. Jahrhundert für dich, meinst du?
Ja, das würde ich schon sagen. Oder soll dann nochmal mehr kommen? Also wenn die Kulturzyklen mir jetzt sagen wollten, wir machen das 21. Jahrhundert nochmal noch bizarreres, noch bunteres, noch lauteres Getöse als im 20., dann würde ich dem Weltgeist aber schon mal etwas indigniert sagen, Leute, wir haben es doch begriffen im letzten Jahrhundert.
Schön, jetzt dass du... Ja, bitte, schön,
ja. Ja, jetzt könnte doch so langsam mal wieder die Desolation kommen nach Cole. So langsam, ja. So ein bisschen was Beschaulicheres und so. Ja. Aber wenn ich da an diese Corona-Demo denke, das ist ja wie der Zweite Weltkrieg turns Kappensitzung, oder?
Ja, erstmal sehr schön, dass du auch unser Geburtstagskind heute grüßt mit dem Weltgeist. Können wir vielleicht später nochmal zwei Worte zu sagen zu Hegel. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, also es scheint vielleicht auch doch mit Blick auf die USA so zu sein, dass es nochmal schlimmer wird, weil ich sag mal, im 20. Jahrhundert hattest du wenigstens Ideologien und du wusstest, das ist der Feind, dahin musst du schießen, auch wenn das natürlich schon so eine Art Bürgerkrieg war. Ja, aber klar, sehr wir sind schön. Jetzt die Arbeiter. Ja,
aber das wussten nicht immer alle. Du kennst doch das Brecht-Lied, wo dann dem linken SA-Mann gesagt wird, da, schieß auf euren Feind, und wo der SA-Mann, der Linke, der nur Brot haben wollte und deswegen in die SA gegangen ist und nicht gerafft hat, dass er rechts werden musste, hat dann erkannt mit dem Feind, da war mein Bruder gemeint. So, und wie eben in diesem Jahrhundert, im 20. schon unklar war, wer ist eigentlich wer und wo.
Ja, aber es gab zumindest noch Kategorien, die da drüber lagen, so Feind, nicht Feind und weiß ich nicht, könnte man so sagen. Und das jetzt, wenn man USA guckt, was da los ist, das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität.
Ja, was auf dem Vormarsch ist, also es wundert mich, dass sich diese Phase, in der wir leben, so lang hinstreckt, weil eigentlich müsste es so ein schnelles Zerfasern sein. Es triumphiert natürlich nach 45 oder allerspätestens nach 68 das Harald-Schmidt-Weltbild, das da lautet, es gibt kein oben, unten, links, rechts mehr, es gibt nur noch Wahnsinn und den totalen Wahnsinn. Mit starker Tendenz Richtung Letzterem. Aber die Frage ist, warum geht das so lange? Es müsste eigentlich viel schneller zerflattern. Und dass dieser totale Wahnsinn, dass die Phase sich so lange noch in halbgeordneten Bahnen hinzieht, zeigt für mich, was auch Schilling in dem Lutz Dambeck-Film sagt, dass die Welt und der Kosmos immer noch sehr auf ein Ganzes hingerichtet ist. Weil der Mensch an sich, wenn der Mensch wirklich so mächtig wäre, wie die Linken und andere, auch Rechtslinke, glauben, dann wäre die Welt längst viel kaputter, als sie ist.
Ja.
Würdest du nicht sagen?
Ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Kannst du das,
also ich glaube, wenn man sich anguckt, was der Mensch ist seit geraumer Zeit und was die Welt aber dennoch immer noch ist, trotz dem, dass der Mensch ist, dann muss es doch gewaltige kosmische Gegenkräfte geben, die das Ganze noch einigermaßen im Lot halten, oder?
Ja, wahrscheinlich schon, aber die Frage, was ist der Mensch, vor allem was ist der abendländische Mensch? Um da mal bei Ben zu bleiben, den wir heute außerhalb des Podcasts schon hatten, ist der Mensch doch im Prinzip, also das Leben an sich, das Streben nach Form. Also das Leben will ja nicht nur leben oder das abendländische Leben. Das will ja einen Umriss geben, einen Stil, eine Abstraktion, Geist und so weiter. Und das ist ja in gewisser Weise schon irgendwie vorbei. Das hat ja das Bürgertum oder das bürgerliche Leben, wenn man so will, komplett verdrängt. Also dass das diese Kategorien noch irgendwie eine Wertigkeit haben, ist ja vorbei. Da geht es ja schon jetzt nur noch um das mal mit dem linken Sprech zu sagen, konsumieren und so weiter.
Naja, also erstens das muss man dem Bürgertum ankreiden. Andererseits ist das Bürgertum aber erstmal in seinen Anfängen, die nicht nur ich, die auch andere, wo man sich denken würde, die auch andere verteidigen würden. Auch Schilling verteidigte das Bürgertum erstmal als historische Möglichkeit eines Zugewinns von Freiheit, in der das Individuum, wenn es das Ganze richtig anstellt, ja auch Dinge machen kann, die eigentlich Hand und Fuß haben. Ja?
Gott, schon also, wieder Hegel, aber ja.
Naja, also das Bürgertum, das Bürger oder das bürgerliche Zeitalter ist noch nicht direkt Formverfall. Das bürgerliche Zeitalter ist zunächst mal Vervielfältigung oder Übertragung der Formgewalt von einer Forminstanz auf den Einzelnen als Forminstanz. Ja? Und dann hat man eben, wenn man glaubte, dass der Einzelne aus dieser Formmöglichkeit was Pittoreskes macht, hat man die Rechnung ohne den Menschen wahrscheinlich gemacht, ja.
Ja, aber meinst du nicht auch, Schillings Verteidigung des Bürgertums ist wirklich was Reaktionäres, als zu sagen, okay, lieber, auch wie du das manchmal machst, wirklich zu sagen, okay, lieber Bürgertum als das, was wir jetzt haben oder was darauf folgt? Also das ist so ein allerletzter Anker. Also sicherlich sind das irgendwie institutionalisierte Ausläufer von dem, was man mal Abendland genannt hat oder so. Oder gewisse, ja, weiterentwickelte Stadien. Aber letztlich ist es doch schon auch Verfall. Oder nicht?
Natürlich, aber bei Schilling jetzt, ohne ihm da in den Kopf gucken zu wollen, denke ich nicht, dass es so ein reines, immerhin war das noch besser als heute ist. Denn Schilling, gerade wenn auch, wenn die Nation mit ins Spiel kommt und wenn dich da irgendwelche nationalen Symbole überzeugt oder überzeugend aktivieren, das ist ja alles eine Zeit, die nicht so ganz mit dem, was ich eigentlich hochhalte, mit dem paneuropäischen Aristokratismus, nicht so ganz mit der konform geht. Also bei Schilling spielen durchaus auch Sachen eine Rolle, die historisch dann gemessen an den Daten, um die unsere Gedanken immer so kreisen, die historisch relativ spät erst ins Bewusstsein treten und so eine Idee auch wie Nation, die mit dem Bürgertum ja in gewisser Weise auch verbunden ist, die hält dann Schilling sicherlich höher, als wir beide das tun würden.
Ja, möglich. Aber muss ich nochmal kurz einhaken, da du gerade sagst, Dichter und ihre Symbole. Also nochmal auf die Frage zurück, weil du eben die Lutz Dambeck-Dokumentation über Arno Breker, wo da so ein Fotoausschnitt ist von George mit seinen Jüngern verkleidet in so Apollon als Griechenmäßige und so weiter. Was ist der Hintergrund davon? Weißt du das zufällig? Den Entstehungskontext? Kennst du den, dieses Fotos?
Ja, eins von diesen Fotos hatten wir auch im Wolfskill-Artikel, der sowas kann nur erklärt werden mit München, ja, wo Fanny zu Rebenblor sagt, München ist kein Ort, München ist ein Zustand. Also Schwabing.
War das dann eher sowas, was nach dem Motto, wir haben jetzt Spaß und verkleiden uns und machen Fasching? Oder war das so, wir sind jetzt mal für diesen Moment alte Griechen?
Das war wohl eher Spaß, ja. Aber natürlich
also auch, hatten die auch Spaß im Georgekreis, ja?
Ja, natürlich, das muss man ja keinem erklären, ja, das in der Welt konnte man sicherlich noch Spaß haben, ja, in der Welt galt auch der Alltag noch was, ja, also Alltag ist ja für uns nicht ohne Grund das Allerletzte, ja, aber auch mit so einem George-Weltbild kann man dem Alltag Glanz verleihen, ja.
Aber wie denn?
Würde man
vielleicht kann ich da was abgucken.
Naja, indem man gewisse Prozesse, die wir heute angeödet und genervt vollziehen, wie wir machen uns die Lasagne irgendwie warm, ja, wie man da irgendwie das selbstgebackene Brot feierlich, so Brot und Wein hölderlinmäßig an die erlesene Schar ausgibt, ja. Das findet man sehr oft in derartiger Literatur, dass solche Leute den alltäglichsten Verrichtungen einen antikischen Ernst und eine Feierlichkeit irgendwie haben einflößen können.
Aber warum meinst du, ist das bei uns alles so schlimm? Das alles zu machen, so einkaufen gehen oder die Lasagne warm machen oder Nudelauflauf machen oder so.
Kommt einiges zusammen. Ein Faktor, den wir beides natürlich benennen müssten, ist die Umzingelung von Überangebot. Ja, dass man so genervt eigentlich umstellt ist von irgendwelchen Erzeugnissen, die sagen, erwerb mich. Wohingegen ja in der Zeit, wo dein Beispiel mit den Bildern dahin führt, wohingegen da sicherlich auch schon eigentlich zu viel Angebot herrschte, wo man aber in so einer Öko- und Aussteiger- oder Halbaussteigerwelt das umging, indem man selber irgendwie kräuterartig, wie die Frau vom Neo Rauch oder andere Leute, zumindest wie sie Telkamp beschreibt, so als Kräuterhexe, wo man eben ökomäßig, aussteigermäßig, auch wenn man es verfügbar gehabt hätte, wo man dann etwas, naja, sich etwas mehr müht, um eben das Brot selbst zu machen, anstatt es sonst woher zu holen, ja, und so weiter.
Erinnere ich mich an eine lustige Situation in meiner Kindheit, weil sie vielleicht so wie dieser Junge, der Influencer werden will, wo ich dann zu meiner Mutter meinte, als sie einkaufen gegangen ist, bring mal Milchschnitten mit oder so. Und da stand mein Vater daneben und war anscheinend schlecht gelaunt und sagte so, ja, bring mal Milchschnitten mit. Sowas gab es bei uns früher nicht. Da war nicht alles verfügbar. Wo er dann aber direkt schon in dem Moment gemerkt hat, wo er das gesagt hat, dass das ja vollkommener Quatsch ist, dieses Argument, weil natürlich gibt es Milchschnitten und das alles bringt man dann natürlich auch mit, weil auch dieses Argument, ja, das war nicht so, das zählt nicht. Deswegen ist natürlich auch diese künstliche Verknappung funktioniert ja auch nur punktuell. Also man kann natürlich anfangen, sein Brot zu backen und so, wie ich das auch manchmal mache, aber es hat natürlich auch nicht den Reiz dann, den es früher hat, ne?
Was ganz wichtig ist bei der künstlichen Verknappung, jetzt auch heraus aus dem George Geist und der George Literatur, ist, dass man es, wenn man es in Zeiten macht, in der das nicht notwendig eigentlich wäre, und das sind die allermeisten Zeiten in der kompletten Weltgeschichte. Man muss nicht so tun, als ob es auch nicht schon vor Jahrhunderten ein hohes Angebot gegeben hätte. Das Wichtige ist also bei dieser Haltung der künstlichen Verknappung, die ja fruchtbar sein kann, die Haltung. Aber um nicht lächerlich zu werden, muss die Haltung mit einer gewissen Selbstironie an den Tag gelegt werden, ja. Und wir kennen ja sicher auch oder kannten mal im erweiterten Kreis Leute, bei denen das eher unterrepräsentiert war, diese Haltung der Selbstironie, ja. Wo man glaubte, man nötigt sich diese künstliche Verknappung ab, um dann irgendwann, wenn die Zeit von einem ungekünstelte Verknappung erfordert, und diese Zeiten werden ja ganz, ganz bald hereinbrechen, um dann oben auf zu sein, ja. Das sehe ich nicht so bald kommen.
Nee, das sehe ich auch nicht so bald kommen. Und das ist natürlich, also man kann natürlich auch viel gegen dieses kapitalistische System und so weiter sagen, aber es hat bisher immer Möglichkeit gefunden, eine Krise irgendwie zu überwinden oder durch die Krise stärker zu werden. Und da ist der Fortschritt hat ja in gewisser Weise schon die Legitimation, dass er es schafft, auch aus diesen verknappten Ressourcen dann irgendwie doch was Produktives zu machen. Nicht, dass ich das gut finde, aber so ist nun mal die Faktenlage. Und deswegen zu glauben, ja, bald stürzt alles ein und die Wirtschaftskrise kommt, das höre ich erstmal, seitdem ich überhaupt irgendwas höre und ist bisher nicht passiert. Deswegen wüsste ich auch nicht, warum ich jetzt glauben sollte, dass es dann im nächsten Jahr oder wann auch immer passiert.
Ich will mich auch natürlich entgegen anderslautender Falschbehauptungen ganz deutlich zu erkennen geben als doch entschiedener Widersacher dieses ganzen kapitalistischen Systems, würde aber ganz, wie du auch sagen, dieses System, ich habe nie behauptet, dass es den Menschen glücklich machen würde, auch nie, dass es die Welt nicht zerstören würde. Das Einzige, was ich behauptet habe, ist, dieses System wird alles überleben. Dieses System ist ewig, also zumindest dieses System ist da, solange der Mensch da ist. Das würde ich sagen. Dieses System hätte nicht in die Menschheitsgeschichte Geschichte treten müssen, aber seit es nun mal da ist, geht es nicht mehr weg, solange der Mensch kein anderer wird, was er, wie wir aus der Geschichte wissen, trotz aller hartnäckigen und blutrünstigen Versuche nicht wird. Und deswegen bin ich schon davon überzeugt, das System, es macht uns vielleicht nicht glücklich, ja, wobei es doch natürlich hygienisch und so weiter und sonst wie auch wirtschaftlich erstmal doch einige Segnungen gebracht hat. Aber dieses System, auch wenn es uns jetzt eher bergab führt, gehen wird das nicht.
Ja, da gehe ich natürlich mit dir, bis zum gewissen Punkt komme ich da natürlich mit, aber ist natürlich das System, lebt natürlich dadurch, dass es primär, also menschliche Grundtriebe auch besonders gut befriedigt, also sei es jetzt Sex im erweiterten Sinne oder was weiß ich, dann Nahrungsmittel oder alles, was dann in der zweiten, dritten Stufe kommt, aber es gibt doch schon Aspekte, die dieses System nicht befriedigen kann und das also das, wie du auch sagst, das macht den Menschen nicht glücklich und wäre es perfekt, wäre der Mensch ja glücklich. Und dass er das in der, dass der moderne Mensch nicht glücklich ist oder auch versucht, seine inneren Krisen irgendwie zu kompensieren, ist ja eigentlich offensichtlich. Und da sehe ich, da ist halt dann auch schon die entscheidende Frage, ob das dazu führt, dass das System irgendwann scheitern wird oder ob das nur dazu führen wird, dass es für die Leute, die dieses Grundbestreben die Suche nach einer Gegenwelt haben, dass die sich irgendwie vereinen und geheime Zirkel geistige bilden. Weil,
das ja. Und wenn man sich jetzt diesen Weg des Menschen auf dem Zeitstrahl, der eigentlich natürlich eine Spirale ist, wie wir Kulturzyklentheoretiker wissen, aber egal, wenn man sich das betrachtet und vielleicht mal einen Perspektivenwechsel wagt, also vielleicht müssen wir nicht über was Großes, Konstantes reden, was untergeht, sondern vielleicht müssen wir in diesem Untergang, nachdem eine sehr lange Dunkelheit sich anbahnt, als Rückbesinnung oder Rückquartierung des Menschen begreifen. Also diese Blüte, die wir erlebt haben im Abendland, ja, die können wir vielleicht auch nicht als lange Lichtperiode begreifen, sondern als kurzes, als jetzt, wenn man die gesamte Menschheitsgeschichte into account takes, ne, kann man begreifen als sehr kurz aufgeflackert seiende Kerze, wo man sich eigentlich darauf hätte einstellen müssen. Das ist was sehr Unwahrscheinliches, was man achten und feiern soll, aber das geht vorbei und der Zustand danach ist nicht irgendwie so eine schreckliche, noch nie in der Geschichte dagewesene Verrohung und Barbarei, sondern es ist eine Art von üblichem Zustand. Ja. Und dann ist eben die Frage, was war dieses kurze Aufflackern eigentlich oder warum war das möglich?
Und ja, um da mal bei den bekannten Zyklen, Kulturzyklen-Theoretiker zu bleiben, Spengler, da war ja seine Auffassung, dass in diesem Punkt alles kulminiert ist, was Abendland war und eben da diese Stichflamme aus seiner Wahrnehmung, also Goethe und Nietzsche und so, daraus entstanden sind. Das hat sich angestaut, ist zu diesem Punkt gekommen und jetzt geht's wieder zurück. Aber naja, die größte Gefahr, die wir eigentlich haben, ist, dass es, wie du auch eben sagtest, dass es kein Morgengrauen mehr gibt, dass diese Nacht zwar da ist, aber dass einfach der Morgen nicht mehr kommt. Und das ist ja so ein bisschen das Gefühl, was man jetzt haben könnte.
Aber wenn wir schon in Bildern sind, dann würde ich sagen, Nacht ja, kein Morgengrauen auch ja. Ergänzend aber, was wir jetzt gerade haben, ist die Nacht mit Neonkunstlicht. Und ich glaube, das brennt noch ziemlich lang.
Das ist, ja, das könnte es natürlich sein.
Es gibt kein schlimmeres Licht als das, ja.
Aber ja, schrecklich. Ist nicht für dich auch manchmal, wie heißt nochmal dieser Film, der echt gut ist, wo genau dieses Neonlicht drin ist?
Ja, hatten wir auch mal einen Artikel drüber, Neonlicht und Eichenlaub und so. Aber es ist klar, dass du das Neonlicht ein ganz klein wenig unkritischer sehen musst als ich. Denn ja,
was heißt unkritischer?
Du bist ein größerer Ben-Fan als ich. Ja, also in der George-Welt gibt es kein Neonlicht. Ja, bei Ben gibt es schon ein Neonlicht.
Das ist klar.
Ja.
Und Ben sitzt, glaube ich, in diesem Neonlicht und denkt sich, ja gut, jetzt bin ich halt im Neonlicht, aber ja, die Welt... Ja. Die eigentliche Welt, die für den Dichter reale Welt, die existiert trotzdem hinter diesem oder abseits von diesem Neonlicht. Aber
genau.
Jetzt sitze ich halt im Neonlicht und arrangiere mich damit.
Ja.
Und der Haifisch. Meine Theorie wäre ja, wenn George in ein Neonlicht stattkommt, geht das Neonlicht aus. Oder das wäre doch wahrscheinlich deine. Oder was würde passieren bei George in einer Neonlichtstadt?
Ich glaube, George hat ja ein Weltbild, wo man die Neonlichtstadt eigentlich nicht sieht. Also man kreuzt die auch nicht. Die ist einfach nicht da. Und das wäre auch die Frage, ob nicht dieser ganze, worin wir heute leben, ja, ob das nicht auch etwas ist, was einem, was man irgendwie wie Schuppen von sich abschütteln kann mit dem richtigen Weltbild. Also manche fühlen sich ja sehr davon erdrückt, ja, und so sehen darin so einen Zwangszusammenhang, aber der Weg daraus ist so schwer nicht. Man muss ihn nur gehen. Ja, er ist vielleicht ein bisschen beschwerlich irgendwo aus diesen ganzen Neonlichtmetropolen, wo man abends dann die Sterne am Himmel deswegen nicht mehr sieht, den Weg daraus zu finden. Aber jeder kann ihn finden, wenn er will. Und George hat ihn sicher auf seine Art gefunden. Ja.
Meinst du auch heute noch?
Auch heute noch. Auch es gibt wunderbare.
Aber es besteht nicht die Gefahr, dass wenn heute jemand auftreten würde wie George, also jetzt mal abgesehen von den lyrischen, dichterischen Fähigkeiten, aber als Typus sozusagen, so auch der ja dieses sehr angespannte und teilweise aus meiner Sicht auch überspannte hat, was ja zu George irgendwie dazugehört, dass das heute, wenn heute jemand so auftreten würde, lächerlich wirken könnte oder tatsächlich auch würde?
Ja,
dass also man so einfach überhaupt keiner mehr wahrnehmen würde, wenn jemand, also genau.
Ja, schwierig. Also einerseits natürlich, ja, wie auch ganz vollkommen klar ist, ja, dass wenn gewisse alte Sänger, die noch aus der Vaudeville oder aus der guten alten Broadway-Zeit kommen, ja, die machen auch auf der Bühne noch gewisse Sachen, die bei ihnen noch erlaubt sind, weil man sie eben so kennt. Sobald das jemand Jüngerer machen würde und von dem man nicht weiß, er kommt aus dieser Zeit, würde man es verlachen, ja. Vielleicht sogar auch zu Recht, ja, ich weiß es nicht. Deswegen ist die Frage an dich, wenn oder ein George oder ein angemaßter George heute käme und eben noch mal in denselben Fluss steigen würde, ja, um mit Sebastian Hennig zu reden.
Ich wollte.
Die Frage ist auch, ob man ihn dann nicht zu Recht verkennen und verschmähen würde.
Ja, meinst du, weil die Welt einfach nicht mehr... Oder warum meinst du zu Recht?
Weil ein George, der heute leben würde, einen anderen Weg eigentlich finden sollte oder müsste.
Ja, das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, ne?
Ja.
Und wäre der George heute eher der Ben-Weg oder ein ganz anderer?
Ja, wir können ja gerne mal auf die Landschafts- oder auf die räumlichen Vorstellungen zurückkommen, die wir vorhin mal ein bisschen in der Sprachnachricht angerissen hatten. Wir hatten ja für Ben und George die beiden Vorstellungen mal umrissen. Wenn du die teilst, können wir das gerne nochmal referieren.
Ja, zu George auf jeden Fall, aber mittlerweile bin ich bei Ben tatsächlich in diesem Neonlicht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, eher als Weltall, weil dafür war er wahrscheinlich auch zu schwer.
Ja, also wir hatten die Frage, also da wird man auch aus so bildhaftem Denken, das ist ja auch die Stärke von Jünger und von manchem seiner Adepten, aus bildhaftem Denken kann man oft dann viele, die eine oder andere Erkenntnis ableiten, die einem sonst sich vielleicht nicht aufgedrängt hätte. Und wenn man sich die Frage stellt, in welcher Umgebung eigentlich die Dichter zu platzieren wären, die man gut kennt oder deren Umgebung man also aus diesem Kennen heraus entwerfen könnte, hatten wir gesagt, George ist eigentlich der Typ, der aus den ganzen organisch gewachsenen Abendlandwurzeln, wenn man es architektonisch oder floral architektonisch deutet, wartet er, bis es aufwächst, die ganzen Jahrhunderte durch, mit diesen großen Literaten, die ihre Volkssprache irgendwie prägen, ob es Dante ist, ob es andere sind. Und irgendwann, wenn das schon sehr, sehr weit oben, fast schon so eine Kuppel bildet, kommt George im Wissen um das alles und setzt eigentlich den Schlussstein ein, nimmt sich vielleicht so einen Thronstuhl, setzt sich auf die Kuppel und wartet auf die Dämmerung. Das wäre eher noch George, der doch irgendwo Humor verhaftet ist und das Ganze so architektonisch so ein bisschen überwölbend noch krönt, im Bewusstsein des Ganzen. Bei Ben, hätten wir jetzt gesagt, hättest du mir auch zugestimmt, Ben ist da nicht mehr so wirklich mit einem Fundament an irgendeinen mediterranen Boden oder so gebunden. Ben ist relativ losgebunden schon, was ihm sicherlich auch zugutekommt, aber was nun mal genau den Unterschied zum Beispiel zu Georgo markieren würde. Jetzt sagst du Neonlicht.
Ja, Neonlicht, das Bild passt, fühlt sich richtiger an. Und ich muss zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt aber an Dichter wie Hölderlin, Goethe oder so andere Heroen denke, dann habe ich die schon immer in der Natur irgendwie vor Augen. Also jetzt nicht in einer Stadt. Und zum Beispiel, wenn ich dann an Antike denke, dann habe ich wieder eine Stadt vor Augen. Aber bei Goethe und Hölderlin, das ist alles sehr Wiese und Grün und Sommer in meinem Kopf.
Ja, Hölderlin, das hätte ihm auch gut angestanden, das zu bleiben. Ja, wird auch in der Vorstellung ewig das Kind bleiben, das durch den Weinberg läuft. Ja, klar. Das würde ich schon sagen.
Goethe, wo, in welcher Umgebung ist Goethe, wenn du an Goethe direkt denkst? Was kommt da in den Sinn? Wo ist der? Was macht der gerade?
Also bei Goethe drängt sich einem schon sehr die Laube auf, auch die Gartenlaube. Es trifft ihn auch sehr gut, weil Goethe ja auch kein Kämpfer ist, vielleicht auch kein Kämpfer sein musste. Also für George wäre die Laube einfach gar nichts. Ja, dazu war die Zeit vielleicht auch nichts. Ja, das wäre schon eine sehr, sehr mit Außenschussanlage ausgebaute Laube bei George. Ja. Aber Goethe kann sich einfach die Laube im Grünen leisten. Da gehört er also auch rein. Also
schon auch wie auf diesem berühmten Bild da, Goethe so halb leger, halb liegend.
Dieses Tischbeinbild Italien, ja. das trifft ihn schon auch, aber da finde ich schon, es darf noch ein bisschen, das ist ja dann schon auch antikisch und Campagna und so bei Goethe, es darf noch ein bisschen beschaulicher sein. Goethe war
so, beschaulicher, ja.
Goethe also, war, das hat ja auch eine gewisse Weite, dieses Bild.
Provinzieller Goethe, meinst du tatsächlich?
Nein, das darf man zu Goethe gar nicht sagen, aber bei Goethe ist... Finde ich nicht. Nein, Goethe hat natürlich die Weite total gehabt, aber bei Goethe ist die Weite, die er hat im Werk, wird dann eingeschmolzen, auch teilweise zu so einer Setzkastenweite, was aber gar nicht abschätzig gemeint ist. Also Goethe, die ganze Weite, die er hat, kann er irgendwie verdichten in seinem Laubensessel, finde ich.
Und wo würde Heinrich Heine sitzen, beispielsweise?
Heinrich Heine, ja, die Umgebung, wobei Heinrich Heine hat da so ein spätes Gedicht gemacht, wo er so aus der Gruft spricht, aus einer Matratzengruft, da gehört er vielleicht auch rein. Also Heine ist ja auch da am stärksten, wo er gar nicht am stärksten sein will, ja. Also dieser liedhafte Dichter, lieber Heine, ist ein großer Heine, aber ob das der wirkliche wahre Heine ist, da finde ich den Belsazer Heine eigentlich authentischer. Aber schwierig, was schwebt dir bei Heine vor?
Ja, weiß ich auch nicht so richtig. Aber es gibt, kommt nicht so richtig was. Bei Hegel zum Beispiel, den wir eben schon mal hatten, weil er ja Geburtstag hat heute auch, denke ich natürlich ganz klar an Studienzimmer. Alles voller Zettel und der sitzt da 14 Stunden, liest, exzerpiert und arbeitet.
Das ist klar, ja, genauso wie klar ist, dass Thomas Mann auf irgendeiner Palazzo-Terrasse sitzen muss.
Aber Thomas Mann, glaube ich, aber schon entspannter. Also natürlich auch viel Fleiß und so, aber dann glaube ich schon zumindest mal an der frischen Luft und dann vielleicht noch einen Kaffee oder einen Tee oder sowas. Aber bei Hegel ist, glaube ich, wirklich null Spaß, komplett Disziplin und dann runtergearbeitet da 14 Stunden am Tag.
Natürlich, ja.
Und deswegen, das verstehe ich auch nicht. Hegel ist ja, also natürlich jetzt Hegeljahr und so, aber trotzdem ist er ja auch gerade bei Philosophiestudenten sehr, sehr gehypt. Also irgendwie seine Philosophie, das, was ich auch nicht so richtig nachvollziehen kann, wo richtig der Reiz liegt, aber vor allem als Typ. Wo liegt denn bei Hegel als Typ der Reiz, sich mit ihm dazu beschäftigen oder durch seine Gesamtausgabe zu wälzen? Das liegt mir extrem schwer, wie man das so wirklich trennen kann. Wie man dann sagen, ja, der ist vielleicht als Typ uninteressant, aber ich lese seine Sachen und exzipiere die. Das irgendwie Das erschließt sich mir nicht so richtig, Mann.
Ja, bedauere ich auch nicht, dass es mir nicht erschließt. Es sind alles Felder, die man eigentlich gar nicht betreten sollte. Das hat mit abendländischer antiker Philosophie nichts zu tun. Ja, also das sind alles so auch so abendländische Entartungen, um die es nicht schade ist, wenn es dann sich ausgerast hat, dieser Wahn. Und Hegel, auch diese ganzen, also es fängt ja nicht bei Hegel an und hört, weiß Gott, nicht bei ihm auf. Auch die ganzen Leute heute, die in gedrechselten
Sätzen... Komm, sag noch mal ein paar Namen, ja, die du da denkst. Ja, Fichte, Kant.
Fichte vielleicht noch weniger schlimm, ja. Kant bestimmt auch bis heute natürlich zu Žižek, wo es auch egal ist, ob man also nicht so die Rolle spielt, ob man jetzt Žižek oder Petersen ist, sie sind beide irgendwie gleich.
Oder wie gesagt. Nicht so, aber fahr erstmal zu Ende, ja. Ich bin natürlich ja Petersen-Verteidiger, ja.
Ja, gut. Wenn du meinst, natürlich ist, wenn man jetzt in der Tradition sich sieht von Jung oder so, natürlich, da ist man da eher geschützt vor unserem Hass als so ein Zizek. Aber diese ganzen Philosophie-Traditionen, ja, die sich nicht irgendwann auflösen in so einen Spaziergang am Abend, sondern die dann immer noch weitere Knoten ins Gehirn machen und dann morgens früh pünktlich aufstehen, um den Knoten zu erweitern und so. Das ist alles.
Ja, aber ich finde, man kann zum Beispiel auch schon eine Linie ziehen, wenn man jetzt Hegel nimmt, der ja dann wirklich so wahrscheinlich sehr emotionslos gearbeitet hat oder gelebt hat. So stelle ich mir das vor, so in seiner preußischen Tugendhaftigkeit und so, da wie ich genau runtergearbeitet hat und so. Und bei Zizek, der vielleicht auch dann philosophisch sicherlich da bei Hegel irgendwo ist, ob das passt, ist noch eine andere Frage. Aber bei so Typen wie Zizek oder Dutschke habe ich das Gefühl, die haben halt diese innere Nervosität, die haben. Das sieht man ja öfter bei so linken Philosophen oder wie auch immer man das dann bezeichnen will, die so eine innere, was ich am Anfang auch schon meinte, so eine innere Gereiz, so eine Spannung haben und glauben so irgendwie zeitlich was zu verpassen, was aufholen zu müssen, so eine Gehetztheit. So sprechen die ja auch alle. Also Zizek ja auch komplett auf Koks fast. So als müsste er da ständig schnell was sagen, bevor die Geschichte schon weitergefahren ist und er nicht das gesagt hat, um die irgendwie da die Richtung zu beeinflussen. Und das habe ich auch bei Dutschke und Leute, die so sind, habe ich sehr hassen gelernt, muss ich fast schon sagen.
Das ist ja auch dir unbenommen und vollkommen verständlich. Nur diese anderen Leute, die man vielleicht nicht ganz so sehr hasst, auch nicht hassen sollte, aber dennoch, ja.
Zum Beispiel?
Also, wenn man jetzt bei Kant oder anderen sind, wo man auch dann auch Respekt vor irgendeiner Arbeitsleistung haben kann, aber das ist doch alles, um Philosophie zu sein, das ist doch alles viel, viel zu selbstsicher, also viel zu abgeklärt, auch viel zu sehr, jetzt gucke ich mal und dann schreibe ich mal weiter. Also wirkliche Philosophie, das ist
meinst, doch. Meinst du, das ist zu sehr System auch?
Das natürlich, ja, wirkliche Philosophie, das ist doch viel mehr Fehlen von Worten oder Abwesenheit von es fassen können und so.
Also meinst du auch mal so Gedankenspiele und mal fließen lassen und jetzt mal das überlegen und dann mal die andere Position, so geistige Wirklichkeit auch und sowas, meinst du, ja?
Auch bildhafter darf es gerne sein, sobald es philosophischer wird, ja.
Auch war es in der Antike ja auch.
Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Es muss bildhafter sein, es muss auch opaker sein, es muss sibyllinischer sein, es muss auch irgendwie abenteuerlicher sein, ja. Mhm. Da darf nicht dieser Studierstubengeruch verbreitet werden.
Ja, genau, und das ist ja dabei so nach dem Motto, ich arbeite jetzt im System und klopfe das so lange ab, bis wirklich alle potenziellen Fehler ausgemerzt sind und ich für jeden Einwand irgendwie ein Argument habe, bis ich das perfekte System habe und das lege ich dann vor und so hat die Welt jetzt gefälligst zu sein.
So, ja.
So nämlich, ja. Sehr philosophielastig. Erzähl doch mal was Interessantes aus dem Alltag. Möchtest du sagen, wie war es in Bingen? Willst du das erzählen oder lieber nicht?
Ja, nett, genau. Also Konrad Adam war da. Konrad Adam kam natürlich zu spät. Ja, ich war im Grunde extra nach Frankfurt gefahren, um von da mit Konrad Adam nach Bingen zu fahren. Dann hat er aber den Zug verpasst. Und andere Leute, wenn sie dann...
Aber war Konrad Adam Frau auch dabei? Wie heißt sie nochmal?
Hella Adam. Genau. Nein, die musste beim Umzug helfen, ja, mit irgendwelchen...
Doch,
das war so.
Was
ja,
hat die denn da gemacht? Doch keine
Kinder. Das haben wir nicht besprochen. Da war dann zu viel anderes noch. Aber eben nochmal, alle Leute, wenn sie dann mit großer Geste etwas zu spät um die Ecke kommen, würden sagen, sorry oder so, oder war mein Zug oder so. Aber Adam, sein erster Satz an diesem Tag war, ich bin vom Pech verfolgt. Das ist doch sehr, das hat doch noch Stil. Ja. Also, Konrad Adam war da, ein Altphilologenstudienrat war dort, und natürlich Bertram Schäfold war da. Der Sohn von Karl Schäfold und Großenkel Wolframs von den Steinen. Ja. Der sah auch so aus.
Ich möchte noch mal kurz bei Hella bleiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da die Kartons hochgetragen haben, um zu helfen. Die musste doch dann sicherlich einen Kartoffelsalat vorbereiten oder sowas.
Das kann ich mir auch. Das ist eine schöne Vorstellung. Genau, ja.
Wobei wenn das nicht so war, möchte ich das bitte auch so behalten in meiner Vorstellung. Weil ein bisschen in Ordnung kann die Welt ja schon noch sein.
Kartoffelsalat punktuell. Oder, was sie auch sehr gut macht, ein Nusskuchen. Ja.
Ja, als ich da war, gab es ja nur vom Bäcker gekauften.
Ja, in Bingen gab es immerhin Hildegard von Bingenkuchen. Als ich die Frau gefragt habe, haben sie keine Georgekuchen, hat sie gemeint, nee, so weit haben wir hier nicht.
Hat sie verstanden, oder?
Nö, aber Bertram Schäfer, der ja menschenfreundlicher ist als ich, hat dann gemeint, ja, der Herr meint, ob sie einen Stefan-Georgekuchen geben. Sie, nee, auch den haben wir nicht. So. Und der Bertram Schäfer, dem ist seine Menschenfreundlichkeit dann schlecht ausgeschlagen. Der hat dann einen Birnenkuchen bestellt und die Frau hat einfach gesagt, hat ihm einfach einen Hildegard von Bingenkuchen mit einem Stück Birne gegeben.
Und ich glaube, dann, das ist sowas, was du da machst. Ich glaube nicht, dass es unbedingt menschenfeindlich ist. Ich glaube, die denken dann, ach nett, der spricht mit mir. Oder der will nicht nur was von mir, sondern der hat noch so, das, so glaube ich das. Ich glaube nicht, dass dir das als Menschenfeindlichkeit ausgelegt wird, so ein Witz. Oder wenn du in einer Sparkasse stehst und die an der Kasse fragst oder am Schalter, ja, das sieht übrigens aus wie ein Gewählter von Adolf Hitler. Da glaube ich nicht, dass die denkt, oh, der will mich jetzt lächerlich machen, sondern denkt,
überhaupt nicht.
Nett, der unterhält sich ja sogar noch mit mir, der nimmt mich als Mensch wahr. Also ich glaube, es ist vielleicht sogar umgekehrt.
Ich denke, man muss aber auch verstehen, warum andere Leute das vielleicht als mögliche Menschenfeindlichkeit ansehen. Der Grund dafür liegt darin, dass diese Menschen in der Welt aufgewachsen, also auch gerade Bertram Schäfer oder andere, die sind in der Welt aufgewachsen, auch mit Gesprächspartnern vor allem aufgewachsen, bei denen klar war, dass bei dem, was man sich sagt, eine hohe Chance besteht, dass man nicht aneinander vorbeiredet und dass diese Dinge wirklich,
eine echte Frage sind.
Ganz genau, ja. Ich weiß besser als diese Leute wahrscheinlich, hoffe, das klingt nicht falsch, aber ich weiß, dass ohnehin, dass auch man den Eindruck hat, gerade nicht aneinander vorbeizureden. Das ist halt ein besonders ulkiges aneinander vorbeireden. Ja? Aber alles, was man zu anderen Leuten spricht, das muss man schon sagen, das ist meistens eigentlich etwas in ein eher blaues hinein. Auch die anderen Leute antworten in ein blaues und dann sitzt da eben zufällig mal in diesem Blau auch mal ein Gegenüber. Aber das macht es nicht besser. Ja? Also das heißt, diese Leute...
Ich glaube aber, wie gesagt, die Bankschalterin, Frau, die denkt, ach, der hat mich sogar als Mensch wahrgenommen und nicht als Maschine. Sonst hätte er das nicht gesagt. Würde ich das zu deinen Gunsten auslegen wollen.
Das mag sein, so bin ich aber auch. Also ich, als ich mal so einen Zug verpasst hatte und dann mir so ein neues Ticket machen musste, hat auch die Frau so weil es war dann irgendwie der halbe Tag war futsch, ja, und die Frau hat gemeint, oh Gott, das ist bestimmt schlimm für den und die ist bestimmt dann so komische Banker oder so, die Zeit sparen wollen, um dann mehr davon in irgendwelchen Büros vergeuden zu können. Ist ja wahrscheinlich mit so Leuten da Tag ein, Tag aus.
Ja, eben, genau, ja, wenn da jemand kommt.
Ja. Ja, und die hat dann gemeint, ja, sorry und tut mir leid und so, ist ja jetzt echt nervig für sie und so, das ist doch schlimm für sie. Und da habe ich ja gesagt, gute Frau, wenn Sie wissen wollen, was schlimm ist, gucken Sie mal die Abendnachrichten an. Und da hat die Frau gesagt, ja, Sie haben vollkommen recht, so muss man es eigentlich sehen. Ja, und ich, ja, danke bitte, wir verstehen uns, Sie sind sympathisch, denn Sie sind aus dem Volk und ich bin für das Volk und mehr muss man dann nicht wissen.
Ja, ist doch schön, ne?
Ja, klar.
Das ist der Mann des Volkes, haben wir, würde ich sagen, könnte man so stehen lassen. Aber wie ist denn Bingen so? Ist das so Kleinstadtmäßig, die Zeit stehen geblieben?
Also wie Hildegard Knef sagen würde, der Lack ist ab.
Aber ja, das ist ja leider überall so in Deutschland.
Ja, aber es hat sehr schöne Ecken. Gibt es eine Stadt
in Deutschland, wo der Lack nicht ab ist?
Baden-Baden wahrscheinlich, ja.
Ja, da war ich, da wollten wir ja mal hin, aber...
Echt, wollten wir mal?
Ja, jetzt zu Rüdiger, oder nicht?
Ach stimmt, nee, das ist Badenweiler.
Ach ja, stimmt. Aber ist das nicht die gleiche Richtung?
Das ist wahrscheinlich ähnlich viel. Das ist der ganze Lack, der dann nicht ab sein kann. Na egal, ich mache jetzt dieses Wortspiel nicht.
Gut.
Nein, das ist irgendwas mit, egal.
Aber Bingen wahrscheinlich schön, weil es am Rhein liegt, aber so historisch oder die Bauten ist dann wirklich der Lack ab. Ne?
Ist so ein bisschen. Nein, historisch ist es sicherlich schön. Auch ich war zum ersten Mal diesmal oben auch auf Burg Klopp, was sehr schön sein muss, auch, also ist, ich weiß, sehr schön sein muss, sage ich jetzt mal, falls man da noch essen geht, was wir jetzt diesmal unten gemacht haben. Aber auch der Ausblick sehr schön, der Ausblick irgendwie auch gespenstisch ähnlich zu dem im Minusio. Ja, also das sind so zwei Orte, die auch zueinander gehören. Ja,
Ja, schöne Deutschlandtouren machst du da.
Schöne Deutschlandtour, auch die
und
Leute
endlich sehr. Mal wieder ein Besuch, zu Besuch vor allem.
Ein zu Besuch werde ich auch machen, die Leute wirklich sehr interessant. Es wurde Musik gespielt, da ist im selben Haus wie das George-Museum ist untergebracht, was man natürlich seit Jahren auch wissen kann, aber jetzt erzähle ich es erst, die Gleichstellungsbeauftragte, was natürlich sehr schön ist.
Für die Stadt,
ja,
oder?
Nee, genau, Gleichstellungsbeauftragte so. Dinge und. eine Musikschule oder irgendwas, wo dann Kinder musizieren. Und als dann Bertram Schäfer, das war sehr bezeichnend. Er hatte einmal ein sehr großer Gedichteleser, war eben auch, kannte noch gut den Robert Böhringer, der vielleicht der größte Gedichte-Hersager war in diesem ganzen Kreis. Und dann hat er mal angehoben zu einem sehr ernsten Vortrag mit dem Titel dann so, oder mit also einem Vers, der anhub mit die Toten oder so. Ja, und dann wurde sowas Jazzartiges, Leichtfüßiges gespielt, ja. Und was interessant war, es wurde darüber gesprochen, natürlich für George war Musik eine körperauflösende Kunst. Allerdings in der Frühzeit mit Ida Demel, als sie Beethoven spielte, saß er ihr also am Klavier zu Füßen, hat er andächtig gelauscht, ja. Und es wurde für Robert Böhringer vorgetragen. Und in der Sekunde, als George vorgetragen wurde, wurde also von diesen Kindern nicht mehr irgendwas eher Second-Grade-Jazzartiges, sondern für Elise gespielt, ja. Und das war natürlich schon.
Das hat ihr schon auch gedeutet dann.
Das musste man, genau. Das war kein undeutbar dunkler Fluch, wie der Alexander von Stauffenberg schreiben würde, sondern ein sehr leicht deutbarer Segen, ja.
Habe ich ja schon mal gefragt, warst du in der Musikschule eigentlich? Hast du ein Instrument gespielt?
Ja, ich habe Klarinette gespielt. Ich wollte unbedingt Klarinette spielen, seit ich einmal Schwanensee auf Klarinette gehört habe. Und das ist natürlich sehr, sehr bezirzend, ja.
Kannst du es noch? Hast du noch eine Klarinette?
Klarinette, ich habe keine mehr. Ich habe es überhaupt nicht lange oder gut gemacht. Allerdings hätte ich Talent dafür gehabt. Hat auch der Lehrer sofort gesagt, manche Leute brauchen mit so einer Klarinette ja doch viele Wochen, bis überhaupt mal sie dem doch schwierigen Instrumenten Ton entlocken können. Ich hatte da gute Anlagen, aber habe es wie vieles nicht verfolgt. Es ist aber wahrscheinlich auch da nicht viel verloren gegangen in der Welt. Ja, ja.
Okay. Ich habe wirklich immer noch Angst, dass jetzt danach, wenn deine Stimme sich so ein bisschen absenkt, dass dann direkt der Rudi Dutsch gekommen ist. Das hat Trauma hinterlassen, das, wie gesagt.
Es tut mir leid, ich verstehe das sehr gut und bin auch vollkommen d'accord mit dir, dass man das nicht mehr machen sollte, weil der Typ einfach zu uninteressant ist für eine Parodie.
Ja, du darfst es gerne nochmal machen. Also du kannst es sehr gut, das fand ich ja auch witzig und so, das kannst du auch sicherlich gut, aber das war für mich, so stabil bin ich nicht, dass ich das aushalte.
Leider, da müssen wir mal andere finden, die man dann ähnlich gut kann. Das wäre zu wünschen, ja.
Ja, kannst du bei Zeiten sicherlich nochmal einen finden. Ja. Ja, aber sonst hast du eine schöne Zeit gehabt. Aber abgesehen davon hattest du eine sehr bedrückende Frage heute, auch schon per Sprachnachricht an mich gerichtet, nämlich ob Anbruch als Projekt nicht alles noch viel schlimmer macht.
Und das kannst du, bist du gerne eingeladen, das zu beantworten, ja.
Ja, ich muss ja erstmal sagen, ich meine, affektuell würde ich natürlich sagen, erstmal nein, auf gar keinen Fall, das ist so eine Art Kur. Aber so ganz von der Hand zu weisen, ist dein Punkt natürlich nicht, dass du sagst, oder was genau ist dein Punkt überhaupt?
Also Stichwort Kur, lassen wir mal den Drewermann für uns sprechen. Ja, Drewermann hat durchaus einen Punkt, wenn er kritisiert, dass irgendwelche Leistungsträger in der durchkapitalisierten Gesellschaft, dass die in diesem Hamsterrad drin sind, um dann einmal im Jahr eine Woche zu sagen, so, jetzt gehe ich ins Kloster Dings oder Weltenburg oder wie die alle heißen, ja, und spanne da mal aus und lasse mal die Seele baumeln und gesunde innerlich. Da sagt der Drewermann eigentlich, nicht ganz zu Unrecht, wenn man irgendwo innerlich von was gesunden muss, warum ist man dann nicht generell da im Kloster statt irgendwo in der 17. Etage von so einem Frankfurter widerlichen Hochhaus? Und das ist eben die Frage. Also wenn man Anbruch sieht als etwas, das man aufsucht, um sich zu reinigen von einer Welt, in der man sonst aber auch ist, das ist ja ein Anbruch-Credo, ja, dass man diese... Ja, dass man diese äußere Welt nicht irgendwie bekämpft oder negiert, sondern dass man ein Komplement zu ihr schafft. Die Frage ist, wie gesund das durchgehend ist.
Ich glaube nur, wenn du, um bei diesem Klosterbild zu bleiben, dass es einfach in dieser Welt kein Kloster mehr gibt. Und dass, wenn man, also das übertragen, dass es da, wie gesagt, das einzig mögliche Kloster ist, vielleicht Anbruch. Das ist die letzte Möglichkeit, das überhaupt so zu leben in der Hinsicht. Wenn man eben dann nicht komplett im Wald leben will, was ja auch, das würde ja auch nicht passen. Also ich verstehe die Frage schon, aber ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit, als das so zu machen. Vielleicht nicht direkt in der Form, aber vom Prinzip her. Weil ein Kloster gehen, weiß ich nicht, ob es gibt das noch, ein Kloster. Also natürlich gibt es das physisch noch, aber
ne? Und sicher viel dran. Jetzt an dem Punkt auch, es gibt auch metaphysisch noch das, was du unter einem Kloster verstehst. Nur ist das dann eben so entschieden heute Kloster, weil es eben die Welt außen auch leider so gut kennengelernt hat, dass es deswegen aufgrund dieses Kennenlernens ja erst Kloster werden wollte. Also die allermeisten heutigen Institutionen, die das repräsentieren, was wir jetzt im metaphysischen Sinn unter Kloster oder unter Zufluchtsort spirituellem verstehen, die sind ja doch zusammengesetzt aus Leuten, die nicht aus der früheren Fülle, so aus dem Schäferjungen-Dasein kommend, sagten, ich mache das bruchlos weiter, und dieses bruchlos weitermachen heißt Kloster, sondern es sind Leute, die ja gerade aus dieser pulsierenden Welt kommen und deswegen dieses Kloster viel zu krampfhaft und viel zu gegenweltlich betreiben.
Genau, ja.
Dass die Idealform von einem Kloster ist nicht, dass man sagt, wir stehen hier zusammen gegen die da draußen. Die Idealform ist, dass man sagt, von was für einem draußen redest du?
Ja.
Und das ist heute leider.
Und
leider
das ist genau weg. Der Punkt. Dieses, wenn man infiziert ist, um sich davon zu halten, ins Kloster zu gehen, das funktioniert, glaube ich, nicht. Da muss man wirklich zusammenkneifen und da durchgehen. Weil dieses. Ja. Ich, und deswegen ist auch immer, was heißt Streitthema, aber ein Punkt, wo du sagst, ich ziehe aufs Dorf und ernte meine Kartoffeln. Klar kann man machen, aber man darf dann keinen Block davon machen. Das sage ich ja natürlich. Ich gehe raus und mache noch einen Block dazu. Das wäre für mich dann irgendwie, würde eher passen. Weil dieses ganz draußen bist du ja auch dann dort nicht, wenn du wirklich in den Wald ziehst. Oder, um mal bei Wolf-Dieter Stoll, den wir auch schon mal hatten, zu bleiben. Der draußen wohnt, aber so ganz draußen ist er ja auch nicht. Der macht da zwar Selbstversorgung, aber trotzdem hat er seine Sekretärin und wer auch immer, die da irgendwie für ihn arbeiten und diese Verbindung nach draußen schaffen. Also es gibt überhaupt gar keinen draußen mehr. Wo soll das sein in dieser Welt?
Ja, aber es geht ja um die angemessene Haltung, das dann zu machen. Ja, der Stoll hat ja auch den angemessenen Unernst zu wissen, dass er Teilzeit in der Heide ist und Teilzeit in der Talkshow, wo er über die Heide erzählt.
Ja. Und da das völlig debilen Leuten, ja.
Ja, aber da das ja bizarr ist, geht er, also mit dieser, es ist sich dieser Bizarrerie ja bewusst und geht damit angemessen um. Aber ich habe das Gefühl, den Blog-Eintrag, von dem wir reden, dass man da was Kartoffelernten schreibt, das Bizarre daran ist ja gerade, dass man diesen Bruch oder diese Bizarrerie ja übersieht. Also das wirkt, auf mich wirkt dieser so, Kartoffel, auf ja, dieser gut, Kartoffelernte, klar, dieser Kartoffelernte, Blogbeitrag wirkt auf mich sehr, sehr her und ernst und seht her, wie ich ernte. Und das passt dann nicht mehr ganz so gut.
Nee, das ist für mich natürlich klar. Wenn man das macht, das geht ja gar nicht anders, als es auch ein bisschen ironisch zu machen.
Sollte man meinen.
Ja. Also das, okay, das traue ich ja niemandem zu, der es dann ernst meint und guckt mal hier mein Landleben. Und das machen ja, glaube ich, sogar Leute, die Landlust lesen oder sowas. Es gibt ja da etliche von diesen Dingern, die auch ihre Rechtfertigung haben. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber das nimmt ja niemand dann so vollkommen ernst und weiß jeder, okay, ich konsumiere jetzt hier so eine Disneyland World. Ist ja auch in Ordnung. Aber es gibt halt eben kein draußen mehr. Das würde ich sagen, ist der Punkt. Und deshalb ist, klar, Anbruch macht es noch schlimmer. Aber was ist die Alternative? Das ist nämlich die eigentliche entscheidende Frage an dich vielleicht. Wäre es also, die ich mir auch schon öfter stelle, na klar, man stellt das alles in Frage oder auch mit den ganzen Gedanken und so, mit denen man sich dann letztlich belastet und mit diesem Weltschmerz. Das ist jetzt ein sehr jugendliches Wort, aber ich denke, du weißt schon, worum es dann geht. Aber was wäre denn eine Alternative dazu? Das alles irgendwie in eine Schublade packen, die abschließen und dann ab in die Bank?
Nein. Also es gibt natürlich kein Außen mehr, ja. Aber die Wege nach innen, die sind so unergründlich. Ich bin davon überzeugt, man kann sogar ein Innen finden, das so tief und so verwinkelt ist, dass es in dem Innen selbst wieder ein richtiges, authentisches Draußen geben kann. Also natürlich gibt es im Großen und Ganzen nie wieder ein Draußen.
Konkretisier das mal. Würde das mal also auf unsere Alltagswelt oder auf unsere Lebenswelt angewandt, würde mich interessieren, wie das aussehen könnte, dieser Entwurf. Also natürlich geistig, spirituell, transzendental gibt es das sicherlich, was du sagst. Aber wie könnte man sich das vorstellen im Leben?
Das Innen zu finden.
Nee, die Person, die dieses Leben oder dieses Innen gefunden hat, was macht die morgens bis abends? Wie lebt die?
Viele Spaziergänge, abends auch gern mal eine gute Suppe, eher eine kleine Wohnung, denn das Innen schert sich nicht um die Maße dieser äußeren Behausung. Kann auch gut sein, dass es dann eher in der Großstadt so eine kleine Stadtwohnung ist, ja?
Du beschreibst gerade Wangenheim, oder?
Nein, ich weiß halt gar nicht, wo der lebt. Warum sollte? Ich glaube, der hat das.
Weil der wohnt in so einer Wohnung.
Ich kenne die Wohnung nicht, aber ich denke nicht, dass es das ist, was ich mir vorstelle.
Okay.
Was stellst du dir denn vor?
Ja, ich weiß nicht gar nichts. Deswegen frage ich mich auch gerade für dich, wenn du sagst, auch kleine Wohnung und irgendwie nur so ein Inn. Also ich, bei aller Liebe und bei allem Respekt, ich glaube nicht, dass das was für dich wäre. Weil du das ja manchmal, wenn wir darüber sprechen, also auch sehr ernsthaft oder das, wie ich auch einen belastet, was mich ja auch tut. Aber ich weiß dann halt doch irgendwie, dass ich oder ich bin dann doch der Überzeugung, dass ich weiß, für mich gäbe es irgendwie keinen anderen Lebensentwurf oder so zum Beispiel, wie man das auch früher gemacht hat. Man ist dann Jurist von morgens bis abends und abends macht man dann halt sein, holt man dann halt seinen Heidegger auf den Tisch oder seinen George oder so, was man auch immer dann mag, und lebt da seine Kulturwelt und spendet dann alles an, was weiß ich, irgendeinen Verlag oder so. Ich weiß nicht, das könnte ich, glaube ich, nicht. Und das so weit, das maße ich mir an zu behaupten. Ich glaube auch nicht, dass es was für dich wäre. Oder?
Natürlich nicht. Natürlich in diesen ganzen Fragen muss als Präambel mal das Eingeständnis stehen, dass man doch eigentlich, egal was man für Potenziale in sich trägt, dass man doch zutiefst machtlos ist. Ja, und zum Beispiel, als ich dieser Bertram Schäfer, der kommt da wirklich aus dem, dieser Wirtschaftswissenschaftler, der da die Führung gemacht hat, der Stefan Georgerhaus, der kommt ja wirklich aus den erhabensten und größten und feierlichsten, auch das eigene Leben veredelndsten Zusammenhängen. Aber auch der, wenn der jetzt Mitte, Ende 70 dort sitzt, die Erinnerungen noch in sich trägt an dieses Herrenhaus von Böhringer, der das sich dann in Florenz bestatten ließ, wo Diskussionen so liefen, dass Böhringer am oberen Ende der Treppe stand und der jüngere Adept am unteren Ende in diesem großen Herrenhaus. Der kommt aus dieser Welt, der sitzt heute auch ratlos in der heutigen Welt und fragt sich, wie das eigentlich alles noch seinen Ausgang nehmen soll oder wohin.
Ja, ich verstehe natürlich, dass das bei ihm auch alles, dass das sehr, also das ist interessant, aber es ist sehr beeindruckend und in einer gewissen Art und positiven Sinne authentisch aus der George-Welt, die er kommt. Aber ich weiß nicht, ob wir da nicht vielleicht sogar den Vorteil haben, dass wir diese George-Welt, oder die können wir jetzt auch anders bezeichnen, dass wir die wie ich nur aus Büchern oder aus Filmstipseln kennen und gar nicht anders können, als unsere eigene Welt zu schaffen und eben nicht diesen halben Rucksack noch aufhaben, sondern zu wissen, ach, es war früher alles so. Das haben wir ja nicht. Ich weiß nicht, man könnte das vielleicht sogar als Vorteil auslegen. Weil wenn wir mit 70 da sitzen, könnten wir sagen, ach, als wir jung waren, war alles viel schlimmer. Möglich zumindest.
Also ich kann mal ganz offen sagen, wenn es anders sein sollte, also das kann nicht zustande kommen. Entweder wir sitzen mit 70 da und sagen, früher war es viel schlimmer. Wenn es früher nicht viel schlimmer war, das heißt, wenn es schlimmer wird, dann werden wir eh nicht 70. Also ich zumindest nicht. Das kann ich dir hier feierlich schwören. Also entweder wir sitzen so da oder wir sitzen so nicht da.
Dann hoffe ich, dass du damit 70 so sitzen, aber.
Ja, das hoffe ich doch auch.
Aber du weißt, also der Kernpunkt, den ich dabei meine, teilst du den nicht?
Dass es besser ist, gezwungen zu werden, auf eigene Faust was zu machen.
Ja, aber eigene Faust klingt so, ja, wir packen jetzt unsere Koffer und fahren mal nach Amerika oder mal in Sudan oder so. Aber du weißt, ja, mehr oder weniger ist das, ja, was ich.
Nee, aber das kommt auf den Typus an. Deinem Typus kommt es sicher zu Pass. Wenn ich die Chance hätte, mir wird immer so nachgesagt, dann sei man irgendwie, man spräche so gerne oder sähe sich gerne im Mittelpunkt oder sei. Aber eigentlich, wenn ich die Chance hätte, was Großes, was ich als solches irgendwie respektieren kann, bloß nur zu verwalten, nichts zu machen, einfach nur immer als Kustos jeden Abend abzuschließen und morgen zu sagen, danke, dass ich das wieder nur verwalten darf. Glaubt mir jetzt keiner, aber ich würde es machen. Nur wo ist das? So, nirgendwo. Und deswegen muss ich ja irgendwie so durchdrehen, wie ich es täglich tue.
Also ich habe das aufreden, mal gemacht als Kustos und das war tatsächlich auch die Bezeichnung. Da habe ich während des Abiturs einen Steinbruch bewacht in der Nachtschicht für 5,25 Euro und musste da immer abends, kein Witz, da musste ich mit dem Auto selbst anreisen. Bei uns in der Gegend war so ein Steinbruch und da waren einfach nur alte Reifen drin und ich musste aus versicherungstechnischen Gründen als Wachmann da sein und das heißt, falls die anfangen zu brennen, weil das ist ein riesen Umweltschaden, muss ich die Feuerwehr rufen. Und sonst hatte ich keine Aufgabe. Das heißt, man ist da hingekommen von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens, bis der andere Kustos kam. Und das war's. Das habe ich mal gemacht. Und da fragt man sich schon, was soll das eigentlich hier?
Aber immerhin, diese Frage hat dich vielleicht vorbereitet auf genau dieselbe Frage.
In
einem viel größeren Stil. Da kann ich dir nur, ja, da das wirkt ja fast, was du alles gemacht hast. Wer hat denn so viel gemacht in seiner Jugend? Über wen sagt man das denn? Über Roger Willemsen sagt man, dass er so viele Jobs in seiner Jugend hatte. Ist aber vielleicht auch nur Werbepropaganda. Aber ja dann gut und Kudos to the Kustos, ne?
Ja, sozusagen. Ich weiß nicht. Ja, wenn das was zu anderen Dingen geführt hat, natürlich gern. Aber im letzten Endes war das wirklich, also sinnloser kann man sich eigentlich kaum fühlen. Aber vielleicht war das eine gute Spiegelung der Welt von außen. Das kann schon sein, ja.
Das ist nochmal eine gute Frage, ja. Also in welchen Berufen man sich eigentlich heutzutage anders fühlt als du in dem? So viele dürften da gar nicht sein.
Nee, wahrscheinlich nicht. Nur dass das eben die radikale Zuspitzung davon ist, ne?
Ja.
weiß ich nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann auch, wie gesagt, ganz normale Leute, also wirklich die normalsten der malsten Leute, die wirklich morgens ins Auto setzen, ins Büro fahren und auch einen Job machen, den die nicht mal aus Leidenschaft machen, wirklich, wo die einfach nur Programm verwalten, so wie du das eben sagtest. Aber das dann halt ich für was völlig Nutzloses. Haben die nicht auch manchmal diesen kleinen Augenblick, wo die denken, soll ich nicht einfach das ganze Büro anzünden? Das frage ich mich. Oder wenn die das nicht haben, was denken die dann überhaupt? Oder gibt es einfach Menschen, die das nicht denken? Du als Menschenkenner müsstest doch deine Antwort drauf haben.
Ja, muss man jetzt vorsichtig sein, wie man sich ausdrückt. Natürlich, natürlich, ja. Natürlich kennt man die Wahrheit. Man kennt aber auch die Umstände.
Was ist denn die Wahrheit?
Na, die Wahrheit ist das einfach, dass der Prozentsatz der Leute, die nicht vollkommen abgerichtet sind, dass der wirklich in einem Nanobereich sich wahrscheinlich befindet. Und vielleicht, wenn man die Welt aus dem Blickwinkel derer sieht, die großteils sie bevölkern, vielleicht sind wir wirklich Leute wie wir oder auch Leute wie George, die diesen anzündenden Gedanken ja natürlich hatten. Vielleicht sind wir wirklich einfach nur etwas, das eigentlich noch getilgt werden muss. Und dann kann es so heiter und geistlos immerhin weiter funktionieren.
Ja, das tut es ja. Wahrscheinlich ist es so, ne? Wahrscheinlich muss man das tatsächlich, diesen Gedanken umkehren. Wir sind eigentlich das Problem, nicht die. Das könnte sein, ne?
Also daran führt eigentlich kein Weg vorbei an der Ecke.
Aber ich wage zu behaupten, es gibt dann auch diesen Moment, da sitzt jemand in seinem Versicherungsbüro und gibt irgendwelche Daten ein und guckt aus dem Fenster und sieht da Zigeuner und hat dann auch den Gedanken, warum bin ich nicht einfach Zigeuner geworden? Das könnte ich mir auch vorstellen, dass er für eine Sekunde diesen Moment hat. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht täusche ich mich da auch.
Naja. Das wäre schön, ja. Auch aus dem Fenster gucken, dieses alte deutsche Motiv. Aber das kommt, glaube ich, aus Zeiten, in der der Mensch, ja, ich scheue mich jetzt zu sagen, noch ein anderer war, weil wir ja wissen, dass er irgendwie auch nie ein anderer geworden ist und werden kann. Aber was hat sich denn da getan? Sag mir das doch mal. Ja, was hat sich denn getan zwischen Caspar David Friedrich lässt eine Frau aus dem Fenster gucken und heutiger Steuerberater guckt aus dem Fenster? Was liegt denn dazwischen?
Wie du sagst, es wäre ja schön, wenn der Steuerberater dann noch wirklich aus dem Fenster guckt und mal so Müßiggang macht und die Gedanken treiben lässt. Aber vielleicht nicht mal das. Unter der Zeit, wo er aus dem Fenster guckt, surft er auf bild.de. Traue ich ihm auch zu.
Ja, aber ich hätte noch eine Theorie, die uns die letzte Hoffnung nicht ganz rauben müsste.
Ja, bitte, das wäre doch schön, ja.
Der Steuerberater guckt deswegen nicht mal aus dem Fenster. Oder wenn er das manchmal flüchtig tut, deswegen nur noch hoffnungslos aus dem Fenster, weil er glaubt, dass er von der Sachzwang und von der gemachten Welt bezwungen ist, dass da nichts mehr getan werden kann daran, dass auch nichts mehr, dass das ein Gottesurteil ist, dass diese Welt so weiter in den Bahnen, die es nun mal gesetzt sind, verläuft. Und was uns die Hoffnung nicht rauben müsste, ist eben, dass der Mensch nur deswegen nicht so aus dem Fenster guckt, wie damals die Frauen von Friedrich aus dem Fenster guckten, weil er diesem, sage ich mal, neutral formuliert, diesem Glauben aufsitzt. Ob dieser Glaube jetzt auf irgendwas beruht oder ob das eher ein Trug ist, den man dann erliegt, ist eine andere Frage. Aber das wäre die Hoffnung, dass der Mensch vielleicht doch noch der Alte ist, der sich als solcher nicht mehr so ganz zu erkennen gibt, weil er weiß, dass ihm das nichts einbringen kann.
Ja, ich wollte aber gerade sagen, was suchen denn die Frauen sonst, die bei Friedrich aus dem Fenster gucken? Die erwarten ja auch irgendwas. Irgendwas suchen die ja auch da draußen. Es ist, ich glaube ja nicht, bei Friedrich einfach nur ein, oder ist es so ein, ich betrachte die Landschaft als göttlich gegeben, als göttliche Vollendung und so und gucke mir das an und das war's. Oder ist es auch was Suchendes, wenn die Frauen aus dem Fenster gucken?
Es ist bestimmt was Suchendes, aber was mal grundsätzlich im Waage Suchendes, eine Weite, in der jeder dann seinen eigenen Fluchtpunkt ausmachen kann. Und die Weite ist natürlich heute, die Weite ist abhanden gekommen für die meisten Steuerberater in ihren Büros, aber die Frage ist eben, ist diese Weite wirklich für immer verunmöglicht? Oder ist diese Weite vielleicht ein Potenzial, dass man mit zum Beispiel einer siegreich verlaufenden Corona-Demo sich wieder erschließen könnte? Also kann dieser Mensch, der aus dem Fenster guckt, kann dieser Mensch doch noch irgendwas reißen gegen diese Welt, die ihm die Fensterblicke verleidet?
Also ich spoiler vorweg, natürlich wird diese Demo dafür nicht sorgen. Und wir würden ja auch nicht hier so sitzen, würden wir da irgendwas in der Hoffnung drauf hegen. Es ist ja, glaube ich,
eher aber entschuldige, es würde aber zu dieser Welt passen, wenn die Demo ungeahnte Erfolge bringt. Weil das Schöne finde ich ja, diese ganze heroische und bis herostratische hochgemute, kühne, ritterlich sein wollende Twitter-Fraktion, ja, über Clemens Kielitsch
und der die wir anderen, alle geblockt sind, ja.
Ganz genau, ja, über Clemens Kielitsch und die anderen, die ja auch auf so große Führer gestalten und die setzen ja auf eine Veränderung der Welt, die begleitet sein könnte von irgendeiner streicherlastigen Musik, ja, wohingegen die wirkliche Veränderung wahrscheinlich viel eher begleitet wird von so einem Henry Mancini-artigen Baby Elephant Walk, ja, was viel selbstironischeres, was viel auf eine Art lächerlicheres einfach, ja, und deswegen der Clemens Kielitsch, der macht auch immer diese ganzen Corona-Bewegungen oder also Anti-Corona oder
Corona. Ich kenne ihn gar nicht.
Ja, muss man auch nicht. Aber diese ganzen Corona-Leugner-Bewegungen, auch die Parteien, die vielleicht mal daraus hätten entstehen können, die macht er ja runter mit dem Argument, da braucht es ja viel mehr jahrelange Theoriearbeit und Ernst und so. Aber es würde zur heutigen Welt passen, wenn diese vollkommen grundlagenlosen Projekte Erfolge hätten, weil alles, was in dieser Welt Wirkung erzielt, ist auf eine gespenstische Art grundlagenlos. Und deswegen, ich habe Respekt vor Leuten, die dann arbeiten und jahrzehntelang ihre Netzwerke parallel zur Politik hochziehen, aber es liegt eine gespenstische Folgerichtigkeit in der Wirkungslosigkeit dieser Leute. Weil wenn die irgendwann Wirkung entfalten würden, dann das stünde, wenn das geschehe, quer zu jedem Mechanismus, der in der Moderne beobachtbar ist.
Also das würde mich dann auch wirklich interessieren, sollte es also diese Corona-Demo irgendeinerweise Erfolg haben und dann müsste Hegel das kommentieren. Wie wird er das mit seinem Weltgeist unter einen Hut bringen? Wäre eine interessante Frage, die ich ihm stellen würde. Aber wahrscheinlich gäbe es da auch noch irgendeine Antwort für. Aber ich glaube, was du sagst mit Wüste und so, vielleicht ist es tatsächlich so, dass die ganze Welt muss erst voll von also dem Typ Corona-Leugnern oder irgendwelchen Steuerberatern sein, dass dann die eigentliche Welt erst wieder zum Vorschein treten kann, wenn sie eigentlich komplett ausgetilgt ist. Dann gibt es vielleicht erst wieder Raum dafür. Und das ist ja so ein bisschen auch die Hoffnung, die wir haben, wenn wir dann sagen, wir sitzen dann mit 70 dort. Denken, früher war es viel schlimmer.
Natürlich.
Also vielleicht ja. Doch etwas
Morgengrauen. Genau. Ja, da sagen, das ist das Weltbild, das viele teilen. Da würden Leute in irgendwelchen PI-Foren, die wir verachten, mit gutem Recht, würden dir da sekundieren und sagen, es muss erst viel schlimmer werden, bevor es besser wird. Oder wie der George sagen wird, dass aus vergilbter Schrift noch kargen Resten ein Leben sich entzünde. Ja, das heißt auch der George. Es kommt nicht darauf an, was man denkt, die alte Wahrheit, ja. Es kommt darauf an, wie man dem Ausdruck verschafft und von daher. Die Leute in den
Aber ich Foren. Rede ja von einer ganz anderen Welt. Das ist wieder als die PI-Leute, die dann hoffen, die Welt muss schlimmer werden, dass wir diese Welt umformen können. Das meine ich natürlich nicht. Diese Welt muss so schlimm werden, dass man eine ganz andere sich eröffnen kann, die eigentliche Welt, die sich eröffnen sollte, verdrängt hat. So.
Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern? Ja, aber das haben schon so viele gesagt, dieses Danach, auf das so viele ihre Blicke richten, das bleibt doch ein bisschen luftig, ne?
Ja, natürlich, aber mehr habe ich jetzt auch nicht.
Mehr haben wir nicht. Passt. Das kann bei Anbruch so stehen bleiben. Ja.
Denke auch. Möchtest du heute noch Schlussworte ans Publikum richten?
Ja, wenn Abende, an denen ich nicht fähig bin, Schlussworte zu finden, da will ich auch nicht mit Schlusswörtern irgendwen abspeisen. Aber interessant, dass es ist auch kein Zufall, dass der Kohl immer am Wörthersee Urlaub gemacht hat, weil der kannte auch eher Wörter als Worte, ne? Ich glaube, George hätte irgendeinen Wortesee aufgetan oder hätte wie Celan am Irrsee Urlaub gemacht. Denn es gibt da irgendwo in Österreich den Irrsee. Und dem haben wir es wohl zu verdanken, dass Celan diese unsterblichen Verse geschrieben hat. Im Quell deiner Augen leben die Garne der Fischer der Irrsee.